Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute geht es um ein total wichtiges Thema. Es geht nicht nur um E-Commerce, es geht auch zum Beispiel um die Frage, wie E-Food oder zum Beispiel auch Quick-Commerce die Welt zwischen FMCG als Beispiel, also Advertisern aus dem Bereich des Gütern des täglichen Bedarfs und des Handels, also der Distribution, wie sich diese Welt total verändert hat und in Zukunft auch noch verändern wird. Dafür habe ich einen ganz tollen Experten eingeladen, nämlich Udo Kiesel.
Moin, ja, Udo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es ist mir ein großes Fest. Du bist ja nicht nur E-Commerce-Experte, sondern du hast dich auch gerade im Bereich E-Food und auch, glaube ich, auch Quick-Commerce dich unternehmerisch engagiert und bist auch als Berater und Investor, glaube ich, in diesem Space unterwegs. Bevor wir richtig einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Heißt Udo Kieslich, komme aus Berlin, bin junge 45 Jahre und habe einen kaufmännischen Background. Und habe 10 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer von E-Commerce Assets, schwerpunktmäßig mit FMCG. Und derzeit oder die letzten Jahre habe ich mich so fokussiert auf E-Commerce und E-Food-Themen, weil die halt stark wachsen, interessant sind. Ich da auch ein gutes Knowledge habe. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht von der Kassenzone und von anderen Events, K5, und freue mich, heute hier zu sein.
Wunderbar. Ich habe in der Einleitung vergessen zu erwähnen, dass es ja natürlich nicht nur E-Commerce, E-Food, Quick-Commerce, sondern es geht auch um das ist ja gerade für diejenigen, die auf der Medienseite unterwegs sind, Retail-Media, die Media-Gattung, die, ich glaube, zweifelsfrei am schnellsten wächst momentan in der digitalen Welt. Momentan wächst ja alles nur noch in der digitalen Welt. Und das werden wir aber auch gleich behandeln. Bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht nochmal runtergebrochen, das habe ich in den Vorgesprächen gemerkt, dass es durchaus auch einen Bedarf gibt, so diese Bereiche E-Food, Quick-Commerce nochmal klar abzugrenzen und auch von den Trendkurven auch nochmal richtig zu beleuchten, damit wir ein Gefühl kriegen, was uns eigentlich erwartet, gerade jetzt in Deutschland.
Ja, gern. Also vielleicht nochmal für die Hörer vom Podcast. Also in Deutschland haben wir jetzt ungefähr 4 Milliarden Markt für E-Food und Quick-Service zusammen. Vor Corona ist das immer sehr stark gewachsen mit so 20% pro Jahr, war mal so das schnellste Vertical. Dann während Corona natürlich Hypergrowth mit 50-60% pro Jahr. Dieses Jahr oder letztes Jahr 2022 mit so einer schwarzen Null inklusive Inflation, was immer noch sehr gut war im Verhältnis zu anderen, zu Fashion oder zu Consumer Electronics. Ja, mittelfristig würde ich sagen immer so 10% plus X pro Jahr für die nächsten Jahre. Und vielleicht ganz wichtig, dass E-Food Marktanteile gewinnt. Also die Marktanteile legen zu. Auf ganz Deutschland bezogen kann man sagen, es sind jetzt nur 2-3%. Das ist natürlich noch nicht so wow. Aber in den großen Top 20 Städten sind wir schon bei so 5%. Und ich denke, dass das in den nächsten Jahren, so in den nächsten 3-5 Jahren, auch so Richtung 8-10% sich entwickeln wird in den Ballungsräumen. Wie gesagt, also sehr attraktiv für urbanes Publikum. Wenn man nach Westeuropa guckt, da sind zum Teil die Marktanteile schon zweistellig auf die ganzen Länder bezogen. Also da haben wir noch gewisse Chancen. Und das finde ich reizvoll und deswegen ist das vielleicht auch für Hersteller interessant.
Udo, ich habe mal eine These, die ich schon ein bisschen länger habe bei mir gären lassen und würde gerne sie mal mit dir durchspielen und dann sagst du mir, ob das sein kann oder nicht. Du sagst, das kann, also E-Food kann in mittelfristig Größenordnung von 8-10% Marktanteil kriegen. Meine These ist, dass die Spielregeln, die sich im E-Food herausbilden. Mit Spielregeln meine ich die Regeln A, wie Marken gelistet werden, wie Marken gerankt werden in den virtuellen Regalen, dass diese Spielregeln A ganz neue sein werden, also ganz anders als im klassischen LEH, im klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Und dass diese 10% auch die verbleibenden 90% zumindest beeinflussen werden, wenn nicht gar auch verändern werden.
Ja, also wie gesagt, Westeuropa ist man schon ein bisschen weiter, mhm. auch jetzt speziell bei den großen Shops beziehungsweise bei den Plattformen. Mhm. Also was man vielleicht jetzt so aus technologischer Sicht sagen kann, es ist alles sehr datengetrieben von Haus aus, mhm. Weil man muss Bestandsführung machen, mhm. man muss Temperaturführung machen zum Teil, man muss Chargenführung machen. Das heißt, mhm. man muss genau wissen, welche Artikel hat man auf Lager, wie alt sind die, wo geht's mhm. hin. Das heißt, aus dieser rein operativen Sicht sind die E-Food-Shops oder die Quick-Commerce-Shops alle sehr, sehr datengetrieben. Mhm. Das ist zwar anspruchsvoll für die Operator, aber hat den Charme für die Hersteller, dass die natürlich im Prinzip, wenn sie wollen, wenn man gut zusammenarbeitet, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, mhm. dass man sozusagen Realtime-Daten bekommen kann, sowohl vom Absatz her als auch bestimmte Zielgruppen. Mhm. Und es kann sich ja jeder vorstellen, man kann so sagen, je nach Warenkorb und je nach Geschäftsmodell kauft man halt entweder jede Woche oder jede zweite Woche. Mhm. Und die meisten Konsumenten kaufen ja auch immer ähnliche Sachen. Also sagen wir mal so 70% der Sachen sind vielleicht ähnlich. Mhm. Das heißt, man kann relativ schnell Zielgruppen bilden, man kann mhm. relativ schnell Muster erkennen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für Hersteller und Werbetreibende interessant, mhm. Diese Kombination aus sozusagen schnellem Wiederkauf, hoher Loyalität, datengetrieben Modellen, mhm. das dann zu kombinieren mit entsprechendem Marketing-Know-how, um dann eben Zielgruppen anzusprechen mit Messages, mit Produktlaunches und so weiter. Mhm. Und sozusagen je größer der Marktanteil wird und je mehr Anbieter da in den Markt kommen, speziell in den Ballungsräumen, desto mehr Möglichkeiten eröffnet das.
Okay, das verstehe ich. Wir werden gleich zu diesem Marketing-Thema nochmal kommen. Vermutlich wird es ja so sein, dass diese Zielgruppen immer wieder nur über die Medien der Retailer angesprochen werden können. Ne? Die werden, wenn sie Daten rausgeben, werden sie sowieso keine echten Kundendaten rausgeben. Sie werden immer nach der Plattformlogik agieren, oder?
Genau, also es gilt natürlich DSGVO, aber man kann ja die Kohorten sozusagen neutralisieren. Man kann da mit entsprechenden statistischen Verfahren, die entweder in-house entwickelt werden oder die halt die Shop-Engine mitbringt, das hängt jetzt so ein bisschen vom Tech-Stack ab, kann man relativ fein und sauber und auch statistisch signifikant vor allem Kundengruppen identifizieren. Ja, das sind dann meistens so je nach Frequenz, sagen wir mal 5 bis 10, ja, je nachdem, wie stark man das konsolidiert. Der Statistikprofessor würde jetzt das Dendogramm rausholen. Mhm. Auf jeden Fall ist das dann sehr clean und die haben spezielle Eigenschaften und dann kann man im Prinzip sozusagen der Shopbetreiber Dinge aussteuern im Frontend, kann auch entsprechende Daten zur Verfügung stellen, sowohl für die eigene Absatzsteuerung, für die eigene Promotion, als eben auch für das Thema Retail Media.
Okay, super spannend, aber dazu gleich noch mehr. Vielleicht nochmal, bevor wir einsteigen, über welche Warengruppen werden eigentlich im E-Food gehandelt, nochmal diese Abgrenzung zwischen E-Food und Quick-Commerce. Ja. Ne? Quick-Commerce, also Gorillas, Flink.
Genau.
Ich fand ja schon Flaschenpost wahnsinnig spektakulär. In kurzen Lieferfenstern im urbanen Bereich praktisch in den 5. Stock mein Mineralwasser geliefert zu kriegen.
Genau.
Wie hat sich das denn entwickelt? Wie grenzt man Quick-Commerce vom Trend her zu E-Food ab? Da gab es ja in letzter Zeit viel Bewegung auch nach unten, zumindest in der Bewertung.
Genau, also Quick-Commerce ist im Prinzip so in Westeuropa oder in Deutschland relativ populär und bekannt geworden. Anfang 2020 im Zuge von Corona. Ja, mhm. Es gab zwar schon so ein paar Ansätze in Osteuropa, in der Türkei und so, aber die auch wirtschaftlich erfolgreich sind durchaus, die jetzt aber nicht so Medienhype ausgelöst haben. Mhm. Und ja, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich immer noch Gorillas. Mhm. Hier in Berlin ging es los. Prenzlauer Berg, der zweite Store war in der Torstraße, war ich irgendwie 200 Meter von entfernt, eher zufällig, aber so habe ich das halt gut mitbekommen. Mhm. Und wenn man es jetzt abgrenzen würde zu einem klassischen E-Food-Modell, also wie gesagt, jetzt keine heilige Kuh, aber wenn man es so ein bisschen segmentieren will, kann man sagen, vielleicht alles, was so innerhalb von 30 bis 45 Minuten geliefert wird, könnte man als Quick-Service definieren oder bezeichnen. Ursprünglich ist es mal innerhalb von 10, 15 Minuten geliefert. Das hat sich jetzt so ein bisschen abgesoftet, das Werbeversprechen. Aber es gibt ja auch keine andere Konkurrenz in dem Sinne. Also ob man das jetzt nach 10, 15 oder 20 Minuten bekommt, ist ja immer noch ein hoher Wow-Effekt, ein hoher Conversion-Effekt. Ne? Mhm. Und rein operativ hätte man früher noch sagen können, okay, das ist typischerweise eine Direktfahrt, also vom kleinen Mikrodepot zum Kunden. Das ist heute nicht ganz so. Es können ruhig auch 2, 3 Stops dazwischen liegen. Mhm. Und vom Sortiment her ist es so typischerweise so 1.500 bis 3.000 Artikel. Und zum Vergleich zum klassisches E-Food-Sortiment hat er meistens so 5.000 bis 10.000 Artikel, vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Also sozusagen die Unterschiede liegen in der Schnelligkeit der Zustellung, in der Größe des Sortiments und oft, nicht immer, aber oft sind die Quick-Service-Konzepte halt mobile-only, während die klassischen E-Food-Konzepte halt sowohl eine App haben als auch, also ein Mobile-Offer als auch einen klassischen Desktop. Mhm. Aber da überschneiden sich die Konzepte zum Teil auch. Also Beispiel Picknick ist jetzt zum Beispiel nur mobile, ist aber eher klassisch. Genau, so hat sich das entwickelt. Die bekanntesten Anbieter sind jetzt heutzutage in Deutschland, würde ich sagen, Flink als Marktführer. Dann halt Gorillas und Getir zusammen mit zwei Brands, aber die gehören wirtschaftlich zusammen. Dann gibt es noch so ein paar Local Heroes. Und die andere Abgrenzung, die man vielleicht auch noch sehen könnte, nur mal zur Erinnerung für die Hörer, sind halt sogenannte Restaurant-Lieferdienste. Das wäre jetzt sowas wie Volt und Lieferando, die dann halt fertige Gerichte abholen und zum Kunden bringen. Also das sind so ein bisschen die drei Segmente. Das größte und relevanteste ist klassisches E-Food. Dann sozusagen als Nische Quick Service und dann sozusagen als anderes Vertical halt Restaurantlieferdienste.
Okay, zum sofortigen Verzehr, wo im Grunde auch kein Lager da ist, sondern das Lager ist das Restaurant, verstehe ich. Jetzt in meiner Wahrnehmung haben die Quick-Commercler viel frischen Wind in den Lieferdienstbereich für Güter des täglichen Bedarfs reingebracht. Ne? Ganz am Anfang waren noch die Wetten, ne? Da gab es Rewe, Gott, ich glaube, die sind schon seit 15 Jahren rein und raus aus diesem Geschäft, die vermutlich am längsten dabei. Dann ist ewig lang nichts passiert, dann kam die Flaschenpost, also auch im Zuge dieser hohen E-Commerce-Bewertung, also schon vor Corona. Viele haben auf Amazon Fresh gesetzt und aus meiner Sicht die größte Enttäuschung, was Erwartungen zu Realität angeht. Und dann kamen die Quick-Commercer und haben was gemacht, was für unmöglich gehalten wurde. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es zumindest auf den Unique Economics irgendwie schwer möglich war. Aber hat man Zahlen, wie viele Marktanteile die Quick-Commercer im urbanen Raum in dieser kurzen Zeit, in dieser kurzen Halbzeit irgendwie gewonnen haben?
Ja, also als es noch sozusagen einigermaßen stabil war, also sagen wir mal so Ende, also es ging ja 2020 los. Mhm. 2021 war so die Hochzeit, zum Teil durch das günstige VC-Geld, zum Teil aber eben auch durch die im Prinzip geringen CACs, beziehungsweise gar keine, fast keine Marketingkosten.
Geringen Kundenakquisitionskosten.
Genau. Während Corona, da waren es halt je nach Anbieter mehrere hundert Millionen. Die haben ja selber immer nicht so gerne die Sachen im Bundesanzeiger publiziert.
Komisch.
Ich würde sagen, dass die Schätzungen waren immer so vielleicht so irgendwie so um die 10% vom Gesamtmarkt, aber eben sehr hohen Anteil, also überproportionalen hohen Anteil in den Ballungsräumen. Mhm. Ja, also irgendwie in der Uckermark oder auf dem flachen Land gab es die ja nicht. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich zurückgegangen. Zum einen, weil, wie gesagt, die Marketingintensität wieder deutlich erhöht wurde. Der Corona-Effekt ist weg. Das heißt, man hat wieder ein paar mehr Alternativen. Es gab doch ein paar operative Probleme hier und da. Dann in den Medien.
Fahrerstreiks.
In den Medien gab es auch hier und da Kritik. Ja, zum Teil berechtigt, zum Teil nicht berechtigt. Sodass da eben auch die Anzahl der Standorte und der Fahrer ein bisschen eingekürzt wurde. Ich denke mal, es werden jetzt so vielleicht so irgendwas so zwischen 5-10% sein, aber es ist halt eine für die Kunden eine interessante Nische. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das auf absehbare Zeit da irgendwie so eine Art Durchmarsch erfolgt, sondern dass der größte Marktanteil weiter bei den klassischen E-Food-Modellen bleibt.
Dennoch könnte man ja vermutlich erwarten, dass die Kundenerwartung sich dadurch deutlich verändert hat. Ich weiß noch, wie damals Amazon Prime mit Next-Day-Lieferungen geworben hat, wo du bei dem zu Otto gehörigen Hermes-Lieferdienst immer noch einen Aufpreis zahlen musst und hat dann trotzdem nicht geklappt. Wenn du jetzt heute über Same-Day nachdenkst, ist das nichts mehr Besonderes. Und ich glaube, da haben diese Quick-Commercer auch einen großen Anteil dran.
Ja, also man hätte ja im Prinzip auch schon vor 5 Jahren Quick-Commerce machen können. Das ist ja insofern gar keine technologische Innovation. Es ist vielleicht eher so Eingebung, Intuition, unternehmerischer Drive gewesen, das sozusagen spontan zu organisieren. 2015 hatte Amazon damals quasi Same Day eingeführt und getestet und war selber total überrascht, also jetzt bei E-Commerce allgemein in New York, war selber überrascht, wie die Conversion nach oben ging. Ja. Ja, und da ging dann der Switch los von Next Day zu Same Day. Mhm. Das wurde dann halt auch immer populärer bis so 2019. Ist natürlich auch anspruchsvoll und können sich eigentlich auch nur die Großen leisten. Dann hat ein paar Jahre später Zalando mit Zalando Plus nachgezogen, wo man relativ schnell Fashion bekommen kann, weil sie halt auch natürlich in ihr Dashboard gucken und sehen, die Conversion ist hoch für bestimmte Kundengruppen, wenn man es halt bis heute Abend liefert oder innerhalb von einer kurzen Zeit. Und dann kam sozusagen nochmal der Overdrive mit Direktlieferung mit 10 Minuten, 15 Minuten plus dem Wow-Effekt während Corona mit einer brutal hohen Conversion wahrscheinlich während der Phase. Aus Kundensicht, wie gesagt, super, aber eben wirtschaftlich sehr anspruchsvoll. Unit Economics sind am Anfang, klar, macht man Verlust, aber mittelfristig muss man es halt irgendwann mal finanzieren und das ist halt bei Gorillas jetzt so nicht mehr aufgegangen. Müssen wir mal abwarten, wie es bei Flink dann laufen wird. Also da gibt es so eine gewisse zweischneidiges Schwert, dass aus Kundensicht das super ist. Aus wirtschaftlicher Sicht muss es sich halt erst noch beweisen.
Du hast vorhin gesagt, dass die Kundenakquisitionskosten ja sehr gering waren. Ne? Und das fällt mir eine Parallele zu Amazon auf, die ja auch im Verhältnis zu anderen E-Commerce-Ländern eine sehr geringe Marketingkostenquote haben. Ist es nicht so, dass man im Grunde einfach sehr stark in Convenience investiert, durch Verzicht von Marge, hohe Prozesskosten, hohe Bereitstellungskosten, muss man im Grunde sagen, und dadurch einfach die CACs ganz weit nach unten bringt? Also das Ergebnis ist ja dann die unglaublich gute Conversion, ne? Aber tauscht der Händler nicht im Grunde Marketingkosten gegen Infrastrukturkosten?
Also das ist eine gute Beobachtung. Es ist so, selbst wenn man jetzt mal die Corona-Phase mal eine Klammer drum macht und sagt, das jetzt vielleicht passiert jetzt alle 100 Jahre mit so einer Pandemie. Es ist ein Trade-off. Man kann sozusagen wählen zwischen geringeren oder relativ geringeren Customer Acquisition Costs, relativ geringeren CACs. Dafür aber schnell ein besseres Service-Level, würde ich es mal nennen, was dann aber operativ wieder anspruchsvoller ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in Frankfurt und München eine Firma, die heißt Knusper, auch ein E-Commerce-Betreiber, die als Claim haben, wir liefern es Same Day innerhalb der nächsten 3 Stunden. Und da würde ich sagen, es ist eigentlich wirtschaftlich nicht sinnvoll, vor allem in dem Setup, in dem die es machen. Aber aus Kundensicht sehr, sehr angenehm, sehr gut zu merken und hat für die erhöhte operative Kosten, geringere Auslastung, müssen mehr Leute bereitstellen, mehr Fahrzeuge und so weiter, geringere Dropdichte, geringere Stoppdichte, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, man kann das ja austesten und die haben ja auch andere Märkte, wo sie das in Erfahrung bringen, eben geringere Kundenakquisitionskosten und man kann natürlich das dann verlagern, anstatt dann sozusagen viel Geld für Gutscheine und Performance-Marketing zu investieren. Ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, aber so zum Verständnis kann man eben auch die anderen Weg gehen und sagen, man hat ein anspruchsvolles Service-Level in der jeweiligen Stadt. Ja, die andere Richtung wäre dann zum Beispiel kostenlose Lieferung, das kann man auch überlegen, um so eben Kunden anzulocken bzw. Kunden zu binden.
Wenn wir jetzt die Gegenseite der Kundenakquisitionskosten betrachten, den Kundenlebenswert, da hatte ich das Gefühl, dass zwar die Akzeptanz der Dienstleistung sehr hoch war, aber dadurch, dass wir praktisch in jedem Ballungsraum sehr, sehr schnell mindestens zwei Anbieter hatten, dass die Loyalität sehr, sehr übersichtlich war. Also bei uns im Büro haben, ich hätte es beinahe gesagt, die jungen Leute ihre Handys rausgeholt, aber ein bisschen war es so. Und dann haben sie über den Flur gerufen, wer wie viele Minuten braucht, um das nächste Magnum Mandel zu liefern. Also ich überspitze jetzt so ein bisschen. Und dann hat derjenige den Zuschlag gekriegt, der einfach schneller da war, weil der Preis war der gleiche. Ja. Also, weißt du was über die Lifetime Values?
Also da kann ich jetzt, da kann ich nichts sagen. Mhm. Ich würde nur vermuten, dass es dann spätestens ab Ende 2021 hat man auch gemerkt, jetzt am Beispiel Gorillas und teilweise auch Flink, dass die gefühlte Gutscheinquote, mhm. ja, also sowohl ja. die Varianten als auch das Niveau deutlich zugelegt haben, was jetzt wirtschaftlich kein gutes Zeichen war, meines Erachtens. Mhm. Dass auch teilweise so ein bisschen an den Preisniveaus und am Rabattniveau manipuliert wurde, also dass die Preise angezogen haben, aber gleichzeitig mhm. jeder wusste, dass man immer 20% irgendwo mhm. herbekommt. Ja. Mhm. Dann wurde halt so ein Trade-off gemacht zwischen den Produktpreisen und den Liefer- und Servicegebühren und Mindestbestellwerten. Das heißt, dann wurden sozusagen gewisse Kosten oder Fees hinter die Klammer gezogen, mhm. weil was ja auch alles legitim ist. Mhm. Aber da konnte man schon sehen, dass man eben mehr tun muss, um die Kunden zu gewinnen und zu halten. Mhm. Und wie gesagt, vom Use Case her würde ich sagen, diese wenig loyalen jungen Leute, die du da zitiert mhm. hast, ja, ich glaube, es ist eher interessant so für Professionals, mhm. die sozusagen ohne großen Vorlauf mit geringer Bindung mal für 20, 25, 30, 35 Euro Produkte kaufen wollen. Denen ist im mhm. Prinzip egal, wie teuer die Avocado ist oder die mhm. wollen einfach nur, dass es da ist, gute Qualität hat und in einer halben Stunde da ist. Ja, das ist der Use Case, der, glaube ich, gut funktioniert. Und da müssen dann halt die Quick-Service-Anbieter dran arbeiten. Und diese andere Stoßrichtung mit Vouchering und so weiter, das ist ja jetzt deutlich zurückgegangen, weil die VCs ja auch kein Geld mehr dafür geben.
Das war ja dramatisch, was dann passiert ist. Lass uns auf die andere Seite jetzt gucken, des Marktes, auf die Anbieter, Hersteller, Markenseite, diejenigen, die praktisch über diese Plattform distribuieren. Gibt es da besonders Warengruppen, die sich besonders für E-Food und vielleicht auch für Quick-Commerce eignen? Kann man da irgendwie Gemeinsamkeiten oder irgendwelche Muster erkennen?
Ja, also jetzt mal aus einer reinen Kundensicht, die sogenannten klassischen E-Food-Anbieter, die haben halt ein Vollsortiment, mhm. also sprich alle Temperaturzonen, alle Warengruppen sind erstmal da. Also mhm. sprich, ob das jetzt Frischfleisch ist oder Tiefkühl oder Obst, Gemüse, Salat, Joghurt, ist erstmal alles da. Ja. Ja. Aus einer Herstellersicht beziehungsweise auch aus einer Kundensicht ist es so, dass also für die Hersteller sind Warengruppen, die relativ interessant sind für E-Food oder auch E-Commerce im weitesten Sinne, sind zum Beispiel sowas wie Spirituosen, mhm. also Wein, Schaumwein, Sekt, Champagner, Spirituosen, weil die einen höheren Bon haben und einen höheren Warenwert, mhm. Eine überdurchschnittliche Marge, die brauchen keine Kühlung, die gehen nicht kaputt, die haben ein langes MHD, ist halt sehr populär. Ja, mhm. Dann gibt es auch so eine Sachen wie Gewürze zum Beispiel oder Spezialitäten, auch hochwertige Süßwaren, das ist auch recht gut platzierbar. Mhm. Aus einer Kundensicht ist zum Beispiel interessant, dass Tiefkühlprodukte sehr populär sind, mhm. weil die halt sehr auf dieses über Thema einzahlen, Convenience. Mhm. Also wenn man Convenience runterbricht, das hat ja verschiedene Facetten, aber eben eine Facetten aus der Sicht des Kunden, des Mehrpersonenhaushalts, junge Familie sozusagen, da gibt es kaum was Schöneres aus Produktsicht als Tiefkühlprodukte. Mhm. Und die meisten E-Food-Konzepte haben Zentrallager mit großer Auswahl, zum Teil auch mit mehr Auswahl als im klassischen Supermarkt. Mhm. Und da kaufen dann halt die Leute, wenn sie für 60, 70, 80, 90 Euro einkaufen, dann halt tendenziell auch mehr Tiefkühlprodukte als zum Beispiel im stationären Handel. Also man kann resümieren, es gibt Warengruppen, die sozusagen einen höheren Anteil haben online als im stationären Handel, weil halt die, weil sie halt irgendwie geeigneter sind für E-Food, beziehungsweise weil die urbanen Zielgruppen mit höherer Kaufkraft die auch öfter kaufen.
Die ist ja interessant, weil im Grunde sind ja die Tiefkühlprodukte sind ja sozusagen die Großeltern des E-Foods, ne? Weil sowas wie Bofrost und Eismann gab es ja schon in der Generation unserer Eltern, ne?
Wobei die zum Teil eben auch, also es gibt ja sozusagen auch viel Bio-Sachen in dem Bereich. Mhm. Es gibt viele Sachen, die sozusagen Premium-Charakter haben. Es gibt viele Sachen, die quasi eine gewisse Zeitersparnis mitbringen. Es gibt ja diesen Spruch, wir tausche Geld gegen Zeit. Mhm. Ja? Also Geld heißt jetzt vielleicht leicht höhere Preise, das heißt höhere Servicegebühr. Und die Zeit, die ich dafür bekomme, ist sozusagen gesparte Zeit zum Supermarkt, Parkplatzsuche, Produktauswahl. Und wie gesagt, die entsprechenden Zielgruppen, die kaufen dann halt auch gerne hochwertigen Fisch, hochwertige Bioprodukte und teilweise eben auch Fertiggerichte, aber eben hochwertige Fertiggerichte. Man könnte ja auch sagen, dass HelloFresh nichts anderes ist als ein Konzept, was auf Convenience basiert, tausche Geld gegen Zeit. Mhm. Ja. Und da gibt es bei den größeren, gut sortierten Supermärkten, die haben ja schon sehr, sehr gute Auswahl, mhm. sowohl im in der sogenannten Ultrafrische, also im frischen mhm. Bereich, als auch im Tiefkühlbereich.
Mhm. Ich habe wir haben jetzt über die Warengruppen gesprochen und ich verstehe die, so mal den Wert, um den AOV, um den Warenkorbwert hochzuhalten und die Marge pro Transaktion auch zu machen. Das verstehe ich auf so einer Warengruppenlogik. Ich habe vor über einem Jahr oder vielleicht schon vor 2 Jahren mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures, ja. einem der Ankerinvestoren in Flink und auch ein echter Marketing-Experte gesprochen. Und da war ein ganz wichtiges Thema, das Thema Eigenmarken.
Ja.
So. Dazu ist es aber in meiner Wahrnehmung nie gekommen, dass die Quick-Commercer oder selbst auch die E-Foodler eine große Dominanz oder eine überproportionale Gewichtung von Eigenmarken in den E-Food-Distributionswegen haben.
Ja, also es hängt ein bisschen davon ab. Also wenn man das kleinere Segment des Quick-Service, mhm. Also Gorillas hat das lange verschlafen, mhm. ja, hat sozusagen eher auf starkes Wachstum und Internationalisierung gesetzt. Flink hat das schon relativ früh auf dem Rad da gehabt. Man braucht aber natürlich auch eine gewisse Mindestgröße, um dann vielleicht so Milchprodukte oder so Basisartikel, Streichprodukte, so fürs Frühstück, Frühstückbereich, mhm. Marmeladen und sowas, mhm. Auch zu kreieren und dann eben sogenannte Lohnfertiger zu finden, die das mhm. dann umsetzen, damit man dann halt eine eigene Eigenmarke hat. Mhm. Die andere Variante ist, man kauft sozusagen eine Fremdmarke ein mhm. und bei Flink war es dann halt auch so, die haben ja auch einen starken Partner mit Rewe. Mhm. als Sourcing-Partner. Das heißt, die haben dann zum Teil eben auch die Premium- und die Einstiegsmarken von Rewe gehabt. Ja, okay. Also da haben sie das über den mhm. Weg gelöst. Und wie gesagt, bei den Quick-Service-Anbietern ist ja tendenziell so, klar pushen die jetzt auch das Thema Value und Family und so und gute Preise, aber am Ende ist das schon ein bisschen teurer als im Supermarkt, muss man fairerweise sagen. So.
Verrückt.
Und,
aber billiger als an der Tankstelle oder am Späti.
Genau, beziehungsweise man muss sich nicht hinbewegen und man hat kein schlechtes Gewissen und es gibt halt auch sozusagen aus jeder Sortimentsecke so ein paar Klassiker, ja, plus so ich sag mal Fleischsubstitute, Hafermilch und sowas. Mhm. Bei den klassischen Supermärkten ist es so, da ist das gleiche Argument, also man muss eine gewisse Mindestgröße haben, damit sich das lohnt. Mhm. Und natürlich haben sozusagen so große Anbieter wie, sagen wir mal, eine Rewe, die können natürlich da ihre Sortimentskompetenz und ihre Purchasing Power, ihre Einkaufsmacht gut ausspielen. Aber die optimieren natürlich auch die Margen. Also sprich, die können dann über ihre Shop Engine dann eben aussteuern und merken dann nach einer Weile, okay, ist das jetzt eigentlich eher so der preisbewusste Zielgruppe? Mhm. Ist das jetzt jemand, der ja sozusagen Premium-Artikel mag oder ist das jemand, der bestimmte Ernährungsintoleranzen hat, ja, der vielleicht eher so vegane Bio-Artikel sucht? Mhm. Und dann kann man das aussteuern. Je größer die Drehung ist und je sozusagen more sophisticated der Online-Retailer ist, desto besser kann er es aussteuern und desto eher wird er dann eben auch Eigenmarken einführen beziehungsweise entweder einkaufen, selber einführen oder halt irgendeinen dritten Weg machen, um das sozusagen dieses Einkaufserlebnis, Deutschland ist ja Preiskampf, sozusagen fair zu gestalten. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Ich hatte ja das Gefühl, dass durch diese sehr konvenienten E-Commerce-Modelle die Chance für Eigenmarken vor allen Dingen dann bei längeren Kundenbeziehungen größer wird und weil die Bedeutung der Kaufentscheidung am Regal größer wird. Also was meine ich damit? Auf so einer App, wenn ein Artikel vielleicht nicht mehr verfügbar ist, wo dann intelligent eingespielt wird, was eigentlich das nächstbeste Produkt wäre, das kennen wir aus anderen Bereichen, ist es halt eine gute Chance, die margenstärkere Eigenmarke dann besser zu positionieren und schneller abzusetzen als in anderen Modellen.
Ja, also das kann man, also wie gesagt, man kann ja alles da messen. Ja, man kann ja messen sozusagen, was wird mit welcher Artikel, wird mit welchem anderen Artikel besonders oft gekauft, kauft der Kunde eher Standardpreise oder guckt er eher nur nach sogenannten Streichpreisen? Was auch oft gern gemacht wird, und das kann man bei eFood bzw. digitalen Shop-Lösungen ganz gut machen, dass man so digitale Vorteilsaktionen anbietet. Ja, also irgendwie kaufe 3 und kriege 5% Rabatt. Oder kaufe bis dann und dann und dann gibt es auch nochmal einen Preisvorteil. Ja? Und, oder virtuelle Bundles irgendwie wie beim Wein. Ja, kaufe 5, kriege 6 Flaschen. Ja. Das lässt sich natürlich online super gut aussteuern.
Ja, schön. Ja.
Und wie gesagt, das ist das eine, was der Retailer machen kann. Und dann vielleicht, um auch den Bogen zu den Herstellern zu bekommen. Man kann sowas natürlich auch buchen. Na, Stichwort Retail Media. Man kann also zum Beispiel sogenannte Listings in den, bleiben wir mal beim Thema Bier, ja, Pilz oder Hefeweizen, Weizenbiere, da kann man sich dann unter die Top 6 sozusagen einbuchen. Dann ist man dann halt die nächsten 3 Wochen auf Platz 2. Und das kann man natürlich alles messen. Genauso wie das ist ja wie bei einem Marktplatz, wie bei Amazon, dass dann, wenn man oben im oberen Sichtbereich ist, dann gehen natürlich die Absätze entsprechend nach oben, wenn die Ware verfügbar ist. Und das schlägt sich dann eben auch in den Verkaufszahlen nieder.
Ja, super Brücke. Ich hätte nämlich gerade so mal den Hinweis bringen wollen, dass jeder FMCGler mit einer Marke, der sich jetzt freut, dass die Eigenmarken jetzt noch nicht so richtig eingeschlagen haben oder vermeintlich nicht richtig eingeschlagen haben, dass das im Grunde ja vielleicht auch sein kann, dass für die E-Tailer das Geschäft mit Retail Media waren ja alle scharf bis heute eigentlich immer noch auf digitale Absatzkanäle. Ne? Und man sieht ja, wie viel Geld in Retail Media reinfließt, dass das im Grunde unterm Strich für den E-Tailer im Grunde ähnlich profitabel war, solange die Markenindustrie so eine hohe Bereitschaft hat, in Retail Media zu investieren.
Ja, also das hängt natürlich auch stark von der, zum einen davon ab, erstmal, wie gut hat das Management von dem jeweiligen Shop oder von dem Geschäftsmodell das Thema überhaupt auf dem Schirm? Also sozusagen selber vom Mindset erstmal. Das ist das Erste. Das Zweite ist halt, wie gut ist die IT-Plattform, die technischen Möglichkeiten? Also können die überhaupt die Shop-Engine, ich sage jetzt mal, steuern? Ich will jetzt nicht das Wort manipulieren nehmen, aber das ist ja so eine Grauzone. Ja?
Also mal optimieren, könnte man sagen.
Optimieren, ne? Genau. Ja. Mache ich jetzt so Bannerwerbung links und rechts oder geht es eigentlich eher in das Ranking der Produkte? Dann haben wir halt viel auch im Bereich Recommendations. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Barilla-Nudel mir aussuche, dass ich dann unten eben nicht 6 andere Nudeln angezeigt bekomme, sondern die richtig guten Shops, die zeigen dann 2-mal Tomatenmark, 1-mal Käse und noch 1-mal Rotwein, weil sie halt wissen, der Kunde kauft jetzt nicht 6-mal Nudeln, sondern der hat halt einen ganz anderen Kaufwunsch.
Ja.
Und dann hat man natürlich noch Möglichkeiten im Checkout das entsprechend nachzufragen. Hallo Erik, hast du nicht vergessen?
Die Quengelzone, ja genau.
Die Kassenzone,
ja, genau.
Der Kassenzone. Ja. Und das geschieht natürlich nicht randommäßig, also dass dann einfach die Top 6 abgefragt werden, die immer fehlen, ja, Milch, Hack, Banane und Salatgurke, sondern dass dann sozusagen smart in den vorgefüllten Warenkorb reingeschaut wird und in deine Einkaufshistorie, die der Shop ja auch kennt. Und dann wird sozusagen ergänzt, man könnte das jetzt so eine Mischung aus Hilfestellung und Promotion.
Und ja? Upselling, klar.
Und Upselling. Ja. Und dann, ach so, ja. Und dann legt man halt noch was dazu, beziehungsweise klickt das dann an. Und was auch schön ist, vielleicht noch so als technisches Feature, es gibt ja auch viele Sachen, man kauft Dienstag für Freitag ein. Ja? Dienstag, Mittwoch machen wir das Körbchen voll, Freitagabend will man es haben und dann irgendwie Donnerstag meldet sich jemand, Schatz, wir haben doch noch was vergessen. Ja, und die guten Shops, die können das dann halt noch in den Warenkorb reinlegen. So, da kann man also die Bestellung nochmal öffnen und ergänzen. Und da kann man schon ahnen, dass es da sozusagen Kosmos von technischen Möglichkeiten gibt. Und wenn dann der Retailer und die Hersteller beziehungsweise die Marketingagenturen, die Hersteller vielleicht betreuen, je nach Case, wenn die halt sich zusammensetzen und wir haben auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen über die Möglichkeiten da gesprochen, kann man halt genau überlegen, okay, was will man eigentlich erreichen? Wo kann man es einbuchen? Was bringt das? Wie viel kostet das? Und das macht dann halt für beide Seiten Sinn.
Ja, die am Ende optimiert ja jeder Händler nach so einer Art Flächenproduktivität. Ne? In der Fall ist die Fläche im Grunde jetzt der Kontakt zu einem Konsumenten und die digitale Anzeigefläche, das, wo die Transaktion vorbereitet werden kann. Dann dazu gehört ja alles praktisch das richtige Produkt, vermutlich in der richtigen Ausprägung zum richtigen Preis dann anzubieten, aber auch zum Beispiel nochmal solche Korrekturfaktoren wie zum Beispiel Retail-Media-Einnahmen, also vielleicht auch PPC-basiertes, noch mit dazu zu steuern.
Ja.
Das ist ja in vielen E-Commerce-Modellen ja heute schon eine sehr, sehr große Ertragssäule für den Händler. Ne? Bei Amazon hat man jetzt die Zahlen gesehen, enorme, größter Zuwachs im Handelsgeschäft von Amazon durch Retail-Media. Ich könnte mir vorstellen, dass alle anderen momentan da auch ganz, ganz aktiv dran arbeiten, um sich diese Erlösquellen, im Grunde das alte WKZ plus Marketinggeld der Industrie bestmöglichst abzuschöpfen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also ist richtig. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Also man kann es sozusagen ja messen. Also es gibt ja, welche Artikel legt man in den Warenkorb, welche Marge. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Conversion und es gibt halt, was ich eingangs gesagt habe, starke Präferenzen beim Kunden. Mhm. Also wenn ich jetzt die ersten 6 Plätze mit unbekannten Cola-Marken belege und die es sicher gibt, River Cola, Club Cola, jetzt nichts Böses, ja. Da werden halt doch noch die meisten Kunden Coca-Cola kaufen oder Pepsi oder die sophisticated urban people dann vielleicht Fritz-Cola. Mhm. Ne, so. Also man darf es nicht übertreiben. Ja, man kann es ja auch messen. Es gibt sozusagen AB-Tests, ABC-Tests. Genau. Kann man ja alles statistisch gut machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, je größer der Anbieter ist, je besser das Datenteam ist und die Shop-Engine, desto eher kann man sagen, wie viel kann man sozusagen einstreuen, an welchen Top 6 Plätzen. Kann man vielleicht 2 Sachen machen. Was ist dann der Effekt, ja, der Mengen- und der Preiseffekt, da gibt es natürlich Vor- und Nachteile, das hat dann auch einen Wert und einen Vorteil und Nachteil für den Händler und einen Vorteil und Nachteil für denjenigen, der die Listung bucht und das kann man ja sozusagen, Erfahrungswerte kann man messen und dann kann man das sozusagen den Herstellern oder den Marketing-Professionals zur Verfügung stellen und dann müssen die halt für sich entscheiden, okay, lohnt sich das jetzt für mich, beziehungsweise teste ich das mal oder je nachdem, was die Ziele der Kampagne sind.
Am Ende wird ja vermutlich dann pro Opportunity einen Warenkorb abzuschließen, dass das gesamthaft optimiert. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, plus was da alles noch kommen könnte, also wie zum Beispiel, du hast ja schon so Aktionen angesprochen, ich habe vorhin nachgedacht, das könnte ja auch irgendwann mal zu kundenindividuellen Preisen führen. Ne? Hoch umstritten, auch in der Politik. Ja, ja. Ne? Aber da haben wir vermutlich noch nicht alle Levels durchgespielt, was da theoretisch noch gehen könnte.
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt auch kein Statistikgott, aber ich habe da mal mit einer sehr, sehr versierten Kollegin zusammengearbeitet, die das dann sozusagen bei uns damals, das war so 2015, 2016 im Shop schon eingeführt hatte. Da hat dann immer nachts die Matrix das neue Ranking kalkuliert und am nächsten Morgen war das dann im Shop. Und die hatte mir das immer so beigebracht, dass es gibt sozusagen für Neukunden gibt es ein Sortiment für alle. So, und nach einer Weile, wenn man genug Daten hat, gibt es halt eine Segmentierung, diese 5 bis 10 Gruppen, die ich vorhin angesprochen habe. Und wenn man dann richtig gut ist, das heißt, also die IT ist richtig gut, der Algorithmus ist gut und so weiter, dann ist man sozusagen bei einer Personalisierung. Und das sieht man dann auch im Frontend. Das heißt, wenn man sich einloggt, oder wir beide locken uns sozusagen zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Rechner mit unterschiedlichen Accounts natürlich ein, zum selben Zeitpunkt, dann würden wir auf Basis unserer Shop-Historie und auf unserer Kaufpräferenzen und so weiter, würden wir ein unterschiedliches Produktübersichtsseite sehen, bei Pasta, bei Milchprodukten und so weiter. Ja. Und du würdest sagen, ja genau, du hättest das Gefühl, es passt. Und ich hätte für mich das Gefühl, es passt. Ja. Und es wäre sozusagen in beiden Fällen besser als das Standardsortiment.
Richtig.
Und das ist natürlich so eine Art Flying Wheel, könnte man sagen. Und da die Warenkörbe groß sind und die Einkaufspräferenzen relativ stabil sind, und man, wie gesagt, jede Woche neu kauft, beziehungsweise 2-mal im Monat, 3-mal im Monat, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell ist, kriegt man natürlich relativ schnell neue Daten. Ja, ja. Also jetzt hier zum Vergleich, eine Zalando, da kaufen, glaube ich, die Leute irgendwie alle 10 bis 12 Wochen ein. Mhm. Ja, bei eFood irgendwie alle 1 bis 2 Wochen. Das heißt, man hat viel schneller, viel mehr Daten.
Ja.
Und da gibt es natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten.
Die, das sind alles ja auch Modelle, muss man ja sagen, die wird E-Food nicht erfinden, sondern die sind ja schon vorgedacht. Das kennen wir aus dem Pharma-Bereich, wir kennen das aus dem Consumer-Electronics-Bereich, wir kennen es aus dem Reisebereich, wir kennen es von den Versicherungen sowieso schon. Also die Versicherungen sind ja die Erfinder der kundenindividuellen Prämie. Das sind aber im Grunde alles Maßnahmen, die Margen- und Profitabilitätsoptimierung des Retailers optimieren. Die auf der auf der Lieferanten, auf der Markenseite ist ja vor allen Dingen, also das Pricing ist auch ein Thema, aber das ist ein Abgabepreis, die Marge ist ja dann das Spiel des Händlers. Die größte Variable für den Lieferanten wird dann auch auf der Retail-Media-Seite sein, oder? Oder gibt es noch weitere Konditionen, so wie früher, die man noch mitbringen muss?
Ja, also ja, man kann natürlich jetzt sozusagen über Zahlungsziele Spielarten machen. Es gibt relativ gute Erfahrungswerte zum Thema Preiselastizität. Mhm. Das heißt, speziell bei etablierten Marken und bei schnell drehenden Segmenten oder Sortimenten kann man sehr gut einschätzen, was passiert, wenn der und der Preis und so viel angepasst wird. Was auch sehr gut ist, weil ich gucke gerade aus dem Fenster, kommt der Frühling und dann ab 22, 23 Grad gehen die Getränkeumsätze nach oben. Das heißt, man kann auch sehr gut über so Temperaturgeschichten Dinge forecasten.
Ja.
Und wenn man quasi real-time, sagen wir mal mit 2, 3, 4 Tagen Vorlauf, dem Hersteller sagen kann, wie der Absatz ist, also sprich tagaktuelle Absatzdaten, kann er natürlich, wenn er will, entweder seine Produktionsprozesse anpassen, beziehungsweise kann auch regional Dinge aussteuern. Das sind so Sachen, wo man gut zusammenarbeiten kann. Und ja, dann gibt es halt noch solche Sachen wie Beigaben, Beileger, wie gesagt, Preiselastizitäten. Man kann auch sowas vereinbaren wie Data Sharing auf Tagesbasis, dass man dann weiß, okay, wie viel ist in der und der Region dort abgesetzt worden. Das ist dann natürlich viel relevanter, Stichworte neue Produkte, Produkteinführungen, als jetzt irgendeine MAFO oder irgendeine Nachauswertung, die dann sechs Wochen später kommt.
Du hast ja da MAFO in Echtzeit, ne? Und ganz nebenbei, das auch für die klassischen Kundenbindungssysteme ist das natürlich auch eine Herausforderung, ne? Weil da entstehen ja viel bessere Daten.
Ja, also ich war jetzt nicht ganz überrascht, dass Rewe jetzt laut Zeitung sich da aus der Zusammenarbeit mit Payback verabschiedet hat nach so und so vielen Jahren. Die haben einfach jetzt so viele Daten und die haben auch so viele In-House-Capabilities und Systeme und gute Leute, dass die wahrscheinlich dann für sich gesagt haben, dieser Mehrwert durch gewisse Möglichkeiten, die den Payback bislang historisch geliefert hat, den sehen sie jetzt nicht mehr. Und man sieht ja auch an anderen großen Retailern, Kaufland, Aldi und so weiter, die haben ja alle jetzt Kundenbindungsprogramme eingeführt und entsprechende Karten und Systeme. Sodass es also schon da einen Bindungseffekt gibt und natürlich auch einen analytischen Mehrwert.
Ja, am Ende würden die ja dann irgendwann auch mal in Konkurrenz zueinander treten, ne? Der Kunde. Aber das also allein dieses Thema Kundenbindungsprogramme, intern wie auch Multiseller-Bindungsprogramme, das wäre nochmal ein Podcast für sich. Ich würde gerne, weil wir gerade an diesem Punkt sind, nochmal abschließend zu den organisatorischen Herausforderungen für die Advertiser-Lieferanten-Unternehmensseite zu sprechen kommen. Früher war ja so ein bisschen vereinfacht gesagt die Organisation, es gab auf der Brandseite, es gab Brandmanager, es gab Produktmanager und es gab dann in den Handel hinein gab es das Key-Accounting. Jetzt das Key-Accounting, so was mein Verständnis damals war, ist natürlich sehr stark auf die Konditionen und alles, viele der Bereiche, die du angesprochen hast. Die Komplexität, die jetzt aber die digitalen Möglichkeiten bringen, die sind ja ganz, ganz anders. Also wir sagen, was muss denn ein Unternehmen jetzt anders machen, vielleicht auch neu machen, neu aufbauen, um diesen Herausforderungen, die sich durch diese neue E-Food-Welt ergeben, denn wirklich gerecht zu werden?
Ja, also was oft muss man sich halt erstmal klar werden, okay, welchen Kanal oder welche Möglichkeit will ich bespielen? Ja? Macht es für mich Sinn, eine Plattform oder eine Präsenz auf Amazon zu machen? Mhm. Macht für mich keinen Sinn, will ich sozusagen, macht vielleicht Direct-to-Consumer Sinn oder will ich eher sozusagen bei den führenden E-Commerce-Firmen vertreten sein im Sortiment. So, das ist dieser strategische Teil, den man selber klärt oder vielleicht mit einem Strategieberater. So. Und was ich dann halt oft sehe, ist jetzt bei den größeren Food-Konglomeraten, also sagen wir so Nestle, Unilever dieser Welt, Kraft, Mars und so weiter, dass die halt so kleinere, spezialisierte E-Commerce-Teams haben, die entweder sich ausschließlich um diese E-Food-Plattform kümmern, weil die eine eigene Sprache haben, eigene ja, eigene Trends, eigene Preisdynamiken, eigene technische Möglichkeiten. Mhm. Und da kann man natürlich viel schneller zusammenkommen. Das andere, was halt manchmal auch gemacht wird, sei das jetzt in-house oder zusammen mit einer spezialisierten Agentur, ist, dass man eine Amazon-Präsenz aufbaut. Mhm. Und die dann natürlich auch betreibt. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass man sagt, wir haben jetzt eine Amazon-Präsenz in Deutschland und dann gibt es so eine Art Tech-Hub und die betreiben dann die Amazon-Präsenz in Frankreich, in UK und in vielleicht für Südeuropa. Mhm. Ja. Und dann sitzen dann vielleicht zwei Leute und die kümmern sich dann um 4 oder 5 Amazon-Märkte im Backend, um den Feed einzuspielen, Promotions zu machen, so weiter. Also sozusagen kleine Inhouse-Teams oder eben spezialisierte Agenturen. Das sind so die gängigen Sachen. Mhm. Und je nachdem, man kann natürlich auch einen eigenen Shop noch, wenn sich das lohnt. Für manche Produkte lohnt sich das, vielleicht so Spirituosen. Und wenn das alles nicht, also entweder schon da ist oder vielleicht sich nicht lohnt, je nachdem, was jetzt der Case ist, dann kann man zumindest relativ viel rausholen aus dem Thema Social Media. Also mhm. sprich, dass man mit der Marketingagentur oder mit wem man da auch immer zusammenarbeitet, sagt, okay, meistens haben die ja schon eine Präsenz, ja, mhm. Instagram in der Regel vielleicht auch schon ein bisschen jünger, so TikTok. Mhm. Also wer da zum Beispiel sehr umtriebig ist, ist zum Beispiel eine Jägermeister oder eine Fritz. Ja. Cola, Seeberger und so weiter. Und dass die dann sagen, okay, was sind unsere 2, 3 Plattformen, digitalen Plattformen, wo wir sein wollen oder wo unsere Zielgruppe ist. Mhm. Und dass man das sozusagen erstmal aufbaut, regelmäßig bespielt, entweder mit externer Hilfe oder mit Inhouse-Teams, um so eben erstmal Reichweite aufzubauen und da wieder Daten rausziehen und dann das entweder selber zu nutzen, um den Traffic auf irgendwelche Seiten zu steuern oder um vielleicht sogar hier und da Direktgeschäft zu machen.
Okay. Diese Frage Direktgeschäft oder nicht Direktgeschäft, das wäre ja auch nochmal eine eigene Folge. Also gerade, weil viele haben ja den Wunsch, also die E-Commercer wollen alle Plattform werden, die Hersteller-Brands wollen alle einen D2C-Vertriebsweg haben. Ich verstehe den Wunsch, aber es ist nicht jedem gleichermaßen möglich. Ne? Ich könnte noch ewig lang mit dir sprechen. Leider sind wir jetzt schon ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen. Aber wenn du einverstanden bist, machen wir mal eine Fortsetzung. Also wir können allein aus diesem Loyalty-Thema, Retail-Media und auch der Frage D2C or not D2C nochmal eine eigene Folge machen. Bevor ich dich gehen lasse, lieber Udo, sag mir nochmal, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Also immer kleine Ziele setzen, ja, zumindest auf Jahresbasis. Da würde ich antworten, es kommt ja der Frühling und ein guter Freund von mir hatte mich wieder motiviert. Ich kenne so ein paar geheime Weinberge in Brandenburg. Ich sage mal,
Weinberge in Brandenburg.
Ich sage mal als Spaß, Brandenburg ist Burgunderland. Und historische Weinberge, versteckte Weinberge, aber auch welche, die im Betrieb sind. Mhm. Und der hatte mich dann gebeten, dass ich ihm Bescheid sage auf einer Radtour um Berlin herum, Havelland, Barnim gibt es auch welche, um da mal sozusagen 1, 2 Weinberge zu besuchen und dann zum Schluss vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Wein zu trinken. Das will ich mir fürs Frühjahr vornehmen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber jeder, der Interesse hat, hat sich eingeladen.
Oder oh, also, da melde ich mich schon mal an, das ist ja spektakulär. Ab wann darf man denn einen Weinberg Weinberg nennen? In Brandenburg ist doch, also ich komme jetzt hier aus Berlin, da ist der höchste Berg der Teufelsberg, der ist 60 Meter hoch ungefähr.
Naja, also es gibt ja, man muss also ab, ich glaube so 99 Reben darf man selber anbauen, ohne Genehmigung. Okay. Das hat jetzt also deutschlandweit EU-Recht. Ja. Und wenn man mehr als 99 Reben haben will pro Person, dann braucht man halt sogenannte Pflanzrechte. Ja. Und die kann man, glaube ich, beantragen einmal im Jahr bei der EU. Ja. Und da natürlich so Mecklenburg und Brandenburg unterrepräsentiert sind, relativ zu den klassischen Weinanbaugebieten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, kriegt man die in der Regel, wenn man das gut begründet. Und dann kann man entweder selber bepflanzen oder das bepflanzen lassen. Also bekanntesten Weinberge in Brandenburg, es gibt ein paar in Potsdam, ein paar kleine, historische. Der Winzerberg gegenüber vom Schloss Sanssouci, an der Havel, Werder an der Havel, den Föbener Wachtelberg als kleiner Geheimtipp. Ja. Also es gibt schon hier ein paar Ecken, dann gibt es im Spreewald gibt's auch welche, so eiszeitliche Ausläufer. Also du siehst.
Sollen wir die Endmoränen hier, ja.
Genau, du siehst also, deswegen sage ich mal, die geheimen Weinberge der Mark Brandenburg. Und da ist mein Ziel, da nochmal eine Radtour in diesem Frühjahr zu machen, um da ein paar zu besichtigen.
Sehr gut. Ich sehe schon, in der nächsten Folge ist dann das Ziel Weinbergbesitzer. Richtig gut. Ich möchte einmal kurz richtig stellen. Ich habe gerade gesagt, der Teufelsberg ist nur 60 Meter hoch. Stimmt nicht, der ist 120 okay, Meter hoch. Okay. Und ist ein Hügel. So, die.
Das passt schon.
Sehr gut. Lieber Udo, ganz herzlichen Dank.
Vielen, ja, vielen Dank für die Einladung.
Die super Input und dann bis ganz bald. Vielen Dank.
Gern wieder. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.